Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die Vorschläge des neuen, muss man sagen, ÖGK-Chefs Peter MacDonald haben durchaus für Aufregung gesorgt. Er hat nämlich nicht nur überlegt, welche Leistungen man vielleicht reduzieren könnte, nämlich im Gesundheitsbereich, sondern er hat auch einen Soli-Beitrag für Ärzte vorgeschlagen. Wie das ankommt, warum schon wieder 1 Milliarde Euro in einem öffentlichen Bereich fehlen könnte, das möchte ich jetzt eben Herrn MacDonald fragen und damit schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben natürlich, es kommt nie gut an, wenn man sagt, dass man sparen möchte, aber Sie haben schon für gehörige Aufregung gesorgt. War Ihnen das bewusst, was Sie da auslösen werden?
Ja, ich habe jetzt vor 2 Monaten die Führung der österreichischen Gesundheitskasse übernommen und wir haben eine Prognose für dieses Jahr von über 900 Millionen Defizit. Da muss man vielleicht einmal erklärend dazu sagen, dass die österreichische Gesundheitskasse von sehr vielen externen Faktoren abhängig ist, die wir nicht beeinflussen können. Also ein Sozialsystem, wie wir es haben, mit einer Krankenversicherung auf E-Cards, die allem medizinischen Fortschritt ermöglicht, braucht natürlich ein funktionierendes und ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Da haben wir im dritten Jahr einer Rezession, also einer schrumpfenden Wirtschaft, natürlich auf der Einnahmenseite Schwierigkeiten. Die können wir nicht beeinflussen. Ich glaube, die Regierung hat erkannt, dass man die österreichischen Unternehmen wettbewerbsfähiger machen muss, indem man diese entlastet, damit sie international wettbewerbsfähig bleiben. Das ist für uns auch wichtig, damit wir diesen Wachstum haben. Wir brauchen zusätzliche Beschäftigung, wir brauchen die Einnahmen, damit sich das ausgeht.
Das Problem der österreichischen Gesundheitskasse, das sich auch vergrößern könnte, wird schon der Altersschnitt in der Bevölkerung sein und dass die Babyboomer jetzt langsam älter werden und dass die bevölkerungsstärkste Generation ist, kommt jetzt nicht überraschend und hat nichts mit der Rezession zu tun.
Nein, nein, aber das ist einer dieser externen Faktoren. Der externe Faktor der Wirtschaftsseite. Ja. Und dann haben wir natürlich 2, 3 auch auf der Ausgabenseite. Also genau wie Sie sagen, dass sich jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in die 65er, 70er Plus. Reinschieben und das wird sich ja noch verschärfen. Das ist seit 65 Jahren bekannt. Da hätte man eigentlich Rücklagen bilden müssen, damit man eigentlich diese Situationen her wird. Wir haben mittlerweile 50% mehr über 65-Jährige als wie noch vor ein paar Jahren.
Da muss aber man noch dazu einmal, sagen, das ist nicht überraschend, dass wir in den letzten paar Jahre gegensteuern müssen.
Aber trotzdem jetzt die Führung übernommen vor 2 Monaten. Aber die Situation ist, was ich damit beleuchten will, da gibt es externe Faktoren, die die österreichische Gesundheitskasse, auf die sie reagieren muss, aber die sie jetzt nicht selbst beeinflussen kann. Wir wissen auch, dass die über 65-Jährigen doppelt so häufige Arztkontakte haben als die unter 65-Jährigen. Das heißt, allein daraus ergibt sich schon ein Mehrbedarf, der ja logisch ist. Wir haben medizinischer Fortschritt. Wir haben mittlerweile wirklich schon sehr viele tolle Medikamente, wenn man zurückdenkt. Vor ein paar Jahren war eine Krebsdiagnose eigentlich zu 80% tödlich. Heute sind Krebsdiagnosen mit 80% Überlebenswahrscheinlichkeit behaftet. Das ist ja sehr gut. Mhm. Und wir sind eines von 2 Gesundheitssystemen weltweit, die den medizinischen Fortschritt auf Kassenkosten zu 100% ermöglichen. Und das wollen wir beibehalten. Deswegen habe ich die Diskussion begonnen, zu sagen, wir müssen schauen, wo können wir jetzt mit unseren Partnerinnen und Partnern solidarisch schon, also mit dem Geld besser auskommen. Das ist ja die Pflichtdisziplin jedes Unternehmens und jedes Unternehmers. Wir müssen schauen, wo können wir Effizienzen heben, die beim Kunden keine große Irritation auslösen, aber wo wir schauen, dass wir jetzt mit dem Geld, das wir haben, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern effizienter umgehen.
Da habe ich gestern erst den Bob Chavon hier zu Gast gehabt, bekannter Urologe, arbeitet unter anderem im Rudolfinerhaus, also ist jetzt nicht im öffentlichen Bereich, aber trotzdem, der hat halt gesagt, wenn Sie einen Solidarbeitrag von Ärzten wollen, muss man sich anschauen, dass nur 14% der Gelder, die in die ÖGK fließen, offenbar in Ärzte hineingehen. Kann man da nicht woanders sparen, ist seine Frage.
Ja, die Frage ist berechtigt natürlich und niemand spart gerne. Und das ist natürlich keine tolle Aufgabe, aber ich habe die Verantwortung, die Gelder, die uns die Versicherungsgemeinschaft, also die Unternehmen, aber auch die Versicherten zur Verfügung stellen, dass wir die so einsetzen, dass sich das ausgeht. Und wir können nachhaltig nicht mehr ausgeben, als wie wir einnehmen. Das ist einmal die Grundlogik dahinter. Wir haben ein Drittel unserer Beitragseinnahmen fließen in die Spitäler. Das heißt, wir als Sozialversicherung zahlen wir 8 Milliarden in das Spitalsystem ein, damit unsere Versicherten dort gute Leistungen erhalten. Und wir haben Leistungen, die einerseits in die Ärzte fließen. Da muss man auch sagen, 2024 haben wir 8,3% mehr für die ärztliche Versorgung im Niederklassenbereich ausgegeben, innerhalb eines Jahres. Also es ist nicht so, dass wir hier zusammensparen würden. Wir haben seit der Fusion, also seit den letzten 5 Jahren, um 3,2 Milliarden mehr in Leistungen investiert. Und natürlich sind die Ärzte einerseits für die Leistungen, die wir sie bezahlen, aber auch für die, die sie selbst anordnen, Medikamente, Transporte, Verordnungen in Richtung MR, CT, sind sie mitverantwortlich für das, was wir ausgeben. Das sind ja für uns Investitionen, das sind ja nicht nur Kosten, das sind Investitionen.
Da sind Sie ja auch der Meinung, dass man da sparsamer umgehen sollte mit MRTs, mit Röntgen, mit Computertomografien, mit Krankentransporten. Aber glauben Sie, dass die Ärzte das zum Spaß verschreiben?
Nein, aber ich glaube, dass der Druck der Patienten oft ein großer ist. Und mir sagen schon Ärzte auch unter 4 Augen, dass viel passiert, was medizinisch nicht induziert ist. Auch auf den Druck des Patienten oder der Patientin. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam schauen, wo können wir die Gelder besser einsetzen. Wir haben nur einen bestimmten Pool. Und wir haben ja, ich habe Gespräche auch geführt mit der Bundesregierung. Da haben wir Unterstützung bekommen für etwas mehr Mittel. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren notwendig sein, weil wir ja wissen, dass die Gesundheitsausgaben auch künftig steigen werden, durch den medizinischen Fortschritt, durch das Hinaufschieben der geburtenstarken Jahrgänge in die Bereiche 70, 80, 85. Ne, da wird's eben, also der Bedarf wird nicht sinken, sondern wird eher mehr werden. Aber wir müssen trotzdem, und das macht auch jedes Unternehmen so, und das müssen wir auch so machen, wir müssen schauen, dass wir immer wieder drauf schauen, geben wir die finanziellen Mittel eh für das aus, was es notwendig ist. Und da gibt es, und diese Diskussion will ich ja führen. Ich glaube, wir müssen mit einem kühlen Kopf drangehen und sagen, deswegen habe ich die Ärztevertreter ja auch eingeladen zu einem Dialog, wo wir sagen...
Sie wissen, dass die Ärztekammer das strikt ablehnt.
Den Dialog lehnen Sie Gott sei Dank nicht.
Nein, aber
wir wollen in einen Dialog gehen, erstens einmal zu vermitteln, was ist unsere Situation, und dann in den Dialog gehen, wo können wir denn gemeinsam darüber nachdenken, dass wir die Mittel, die wir zur Verfügung haben, besser einsetzen, auch im Sinne der Ärztinnen und Ärzte. Weil ich glaube, auch hier müssen wir schauen, wie können wir das clever machen.
Dazu möchte ich dann noch kommen, aber weil viele jetzt fragen, was ist ein Solidarbeitrag von Ärzten? Sollen die da was von ihrem Gehalt abgeben oder geht es einfach nur darum, dass es keine Inflationsabgeltung geben soll? Worum geht es da eigentlich?
Ich habe das Thema nicht aktiv angezogen, sondern ich bin gefragt worden, was sind denn jetzt die Maßnahmen, um diese 900 Millionen Defizit abzubauen? Und ich muss dazu sagen, wir haben ja nicht nur die Notwendigkeit, das Defizit abzubauen. Wir müssen ja auch in die Zukunft investieren. Wir müssen agil bleiben. Wir wollen ja in die Vorsorge stärker reingehen, um den Menschen zu unterstützen, dass sie eigenverantwortlich einen Beitrag leisten, selbst länger gesund zu bleiben. Wir sind in Österreich, was die gesunden Lebensjahre betrifft, im letzten Drittel. Mhm. Und gerade in diesem Bereich möchte ich noch stärker reingehen. Aber das wird auch Geld kosten. Und wir müssen uns aufstellen wie in
aber
anderen Gesellschaften.
Geld sparen, weil...
Danach wird Geld sparen, völlig günstiger. Es wird uns helfen, Geld zu sparen. Es wird uns helfen, auch das System zu entlasten, weil dann weniger Menschen krank werden und damit auch weniger Menschen diese Belastungen haben. Aber das ist natürlich eine Notwendigkeit. Und das zweite Thema ist auch, wir müssen auch diesen Gesellschaftsbereich im Gesundheitswesen dorthin bringen, ins 21. Jahrhundert bringen. In allen anderen Gesellschaftsbereichen hat die Digitalisierung schon Platz gegriffen. Mir schwebt vor, dass wir die Möglichkeiten schaffen, statt Dr. Google, wo man ins Internet Fragen eingibt und wir Antworten bekommt, dass wir hier ein Dr. ÖGK machen mit einer qualitätsgesicherten Information, Hilfe zur Selbsthilfe. Da muss man vielleicht gar nicht zum Arzt gehen oder man kann abschätzen, muss ich zum Arzt gehen oder kann ich in der Apotheke mir selbst helfen oder auch in Richtung Telemedizin, wo ich niederschwellig die Möglichkeit schaffen möchte, dass man innerhalb von 30 Minuten einen Arzt am Telefon hat, mit dem ich besprechen kann, was sind die Notwendigkeiten. Das heißt, wir müssen müssen Defizit abbauen und Räume zum Investieren freimachen. Mhm. Aber wie können wir dieses Defizit abbauen? Wir haben hier mehrere Bereiche. Der eine ist in Richtung Spitalsbereich. Wir merken, dass die Spitalsentlastung wirkt. Diese Ambulantisierung liegt im Trend. Das heißt aber auch, dass der Druck auf den niedergelassenen Bereich zunimmt. Aber hier wollen wir
dass man da mehr Bedarf hat, auch für solche Zentren.
Wir wollen mit den Ländern jetzt diese Zentren, jetzt Diabetesmedizin, Schmerzmedizin, nicht mehr alleine als Sozialversicherung finanzieren, sondern gemeinsam mit den Bundesländern. Da haben wir schon erste Schritte gemacht, aber da wollen wir stärker einsteigen, dass auch die Länder in diesem Bereich, der auch die Spitäler entlastet, noch mehr Verantwortung übernehmen und uns helfen, hier diese Strukturen noch besser auszubauen. Weil wir wollen das Gesundheitswesen ja nicht einsparen. Wir wollen ja auch nicht vom Mercedes zum Golf werden, sondern wir wollen wettbewerbsfähig werden mit der Privatmedizin. Aber da müssen wir auf die Gelder, die wir haben, besser achten. Und das war ein Teil. Wir werden in der Verwaltung 50% der Kostensteigerungen reduzieren. Das heißt, was wir tun können, werden wir selbst machen. Wir müssen bei uns selbst beginnen. Aber wir wollen auch in Dialog treten mit den Ärztinnen und Ärzten und schauen, was kann denn der Beitrag von den Ärztinnen und Ärzten sein? Und dieser Beitrag ist aus meiner Sicht völlig offen. Der kann in die Richtung gehen und sagt, okay, wir überlegen uns noch stärker auf Leitlinien basierende medizinische Indikationen ernster zu nehmen, um hier drauf zu schauen, dass wir halt nicht medizinisch induzierte Verschreibungen machen. Wir können in einzelnen Bereichen Doppelbefundungen und auch in Bürokratie zurückdrängen, glaube ich, einiges erreichen. Aber diese Gespräche wollen wir führen und wer weiß es, die Ärztinnen und Ärzte wissen selbst am besten, wo sie das Gefühl haben, dass wir eigentlich das Geld vielleicht wohin geht, wo wir es besser nützen könnten. Also das ist sind verschiedene Bereiche, wo wir ansetzen müssen, aber mit kühlem Kopf und mit einer gemeinsamen Verantwortung. Mhm.
Mir hat der bekannte plastische Chirurg, der aber auch viel Nervenchirurgie macht, also auch in öffentlichen Spitälern und im privaten, Veit Moser, gesagt, er ist für ein Bonus-Malus-System, weil sonst wird man die Gesundheitsversorgung so nie und nimmer aufrechterhalten. Also das, was Sie meinen, weiter mit der E-Card alle Leistungen kriegen. Und er ist der Meinung, dass Menschen, die stark rauchen, die stark freiwillig übergewichtig sind, also nicht aufgrund von irgendwelchen Krankheiten oder stark trinken, sollten höhere Gebühren zahlen, während andere, die sich quasi vorbildlich verhalten, vielleicht weniger.
Sicher eine Diskussion wert. Ich glaube nicht, dass man es jetzt so direkt auf den Einzelnen runterbringen kann.
Vom Grundprinzip
her, ich habe ja eingeführt, damals als Chef der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft, ein Programm, wo wir gesagt haben, wir müssen diese Mentalität der Österreicherinnen und Österreicher verändern, dass man sagt, wenn man krank ist, geht man zum Arzt und der macht wieder alles gut. Ich glaube, wir brauchen eine stärkere Kultur, wo man Selbstverantwortung für die eigene Gesundheit übernimmt. Mhm. Und ich habe das mittlerweile, glaube ich, schon vor 15 Jahren eingeführt, einen Gesundheitscheck beim Arzt. Wenn man dann anhand des Gesundheitschecks erkennt man ein Stück weit, wo der Status ist. Und dann anhand von 5 Parametern, die alle Krankheitslasttreiber sind, Alkohol, Nikotin, Bewegung, Blutdruck und Gewicht. Genau. Anhand von diesen 5 Parametern sich Ziele gibt. Und wenn man diese Ziele erreicht, dann hat man einen Bonus bekommen. Wir haben es von der Mentalität Richtung Bonus aufgebaut, was auch gut funktioniert, sehr gut angenommen wird.
Aber wollen Sie das jetzt generell umlegen?
Ich würde gerne in diese Diskussion kommen, dass wir auch in der österreichischen Gesundheitskasse uns noch mehr überlegen, wo können wir in Richtung Vorsorge, vielleicht auch eine weiterentwickelte Vorsorgeuntersuchung, aber auch mit Anreizmodellen für unsere Versicherten arbeiten. Mhm. Aber das ist wahrscheinlich jetzt erst der zweite Schritt. Zuerst müssen wir jetzt die Pflicht machen, dass wir schauen, dass wir mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, auskommen.
Aber langfristig braucht man aber ja auch Maßnahmen,
ist das für
weil
mich
wir wissen, dass...
Mittelfristig ist das für, oder so mittelfristig ist das gar nicht, das ist eigentlich das nächste Thema, das ich eigentlich angehen möchte. Mhm. Jetzt haben wir die Finanzkonsolidierung, wo wir schauen müssen, dass wir hier keinen Schuldenberg aufbauen, weil wer sollte den denn dann abtragen? Mhm. Wir müssen schauen, dass wir mit den Geldern, die wir zur Verfügung haben, und das sind natürlich gar nicht wenige, dass wir mit denen auskommen. Mhm. Und da wir mit Partnern wie den Bundesländern die Spitäler finanzieren und mit den Partnern der Ärzte in einen Gesamtvertrag. Wir sind hier keine Einkaufsgesellschaft, wo wir sagen, wir würden gern dieses und jenes einkaufen und legen die Preise fest. Nein, wir verhandeln es mit der Ärztekammer in einem Gesamtvertrag. Dann kann ich auch abverlangen, dass wenn ich Teil dieses Systems bin, dass ich auch Verantwortung übernehme, nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Regenwetter.
Okay, aber da muss ich halt trotzdem nachhaken, weil mir halt sehr viele Ärzte sagen, es gibt jetzt schon eine zunehmende Flucht aus dem öffentlichen Bereich, also immer mehr Spitalsärzte von öffentlichen Spitälern wechseln in Privatspitäler. Kassenärzte gehen auch runter, obwohl der Bedarf nach mehr Kassenärzten ist, weil die lieber Wahlarztpraxen machen. Und da sagt man mir, dass einfach auch die Honorare zum Beispiel für einen praktischen Arzt im Kassenbereich, keine Ahnung, der kriegt 37 Euro für den ersten Patienten und für die Nachuntersuchung 17 Euro, das würde sich nicht ausgehen. Fürchten Sie nicht, dass Sie dann noch mehr Flucht ins Private?
Ich würde dem, wenn man sich diese Einzeltarife anschaut, dem gar nicht widersprechen, dass das zum Teil nicht die Wirklichkeit abbildet. Umgekehrt, wenn man sich aber ansieht, jetzt, und wir haben ja diese Zahlen, was jetzt die Ärzte verdienen, und ich bin es niemandem neidig, weil das ist eine ganz wichtige Berufsgruppe, dann schaut das da nicht so schlecht aus, dass man sich Sorgen machen müsste. Aber natürlich verstehe ich es, dass man für ordentliche Leistung auch eine ordentliche Bezahlung haben möchte. Und ich bin der Letzte, bin selbst ein leistungsorientierter Mensch, komme aus der Privatwirtschaft, habe für Johnson & Johnson die letzten 7 Jahre gearbeitet, da ist auch da gibt es auch sehr hohe Variable, also einen sehr hohen Prozentsatz von variablen Gehaltsbestandteilen. Also dem kann ich sehr viel abgewinnen. Aber ich glaube, wir müssten insgesamt dieses Vertragswesen, das jetzt seit 70 Jahren gewachsen ist und die Einzelpositionen, glaube ich, nicht mehr ganz zusammenstimmen, neu umbauen. Deswegen wollen wir auch in eine Richtung gehen eines Gesamtvertrags, der österreichweit gleich gilt, das heißt, wo die Ärzte sich committen, bestimmte Leistungen zu erbringen und wir österreichweit in einem neuen System die Finanzierung machen. Aber klar ist auch, wir werden nicht mehr Geld haben, als wie wir zur Verfügung haben oder vielleicht ein leicht ansteigendes durch ein leichtes Wirtschaftswachstum und hoffentlich auch durch bessere Unterstützung des Rahmengesetzgebers, wo ich in Verhandlungen bin mit den im Parlament vertretenen Parteien, dass wir hier bessere Unterstützung kriegen. Also da wird schon ein bisschen was mehr werden, aber dem Grunde nach wird nicht Milch und Honig fließen, sondern müssen wir schauen, wie wir mit dem umgehen. Aber Sie sprechen schon was an, was mir auch ein Herzensanliegen ist. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir diesen öffentlichen Bereich wettbewerbsfähig halten mit dem privaten, weil wir haben ein Leistungsversprechen, das wir nur mehr zum Teil erfüllen. Und da müssen wir schauen, dass wir jetzt effizienter werden, dass wir neue Möglichkeiten auch schaffen, diese Innovationen hereinzuholen. Und ich glaube, unser aller gemeinsames Ziel ist, Spitzenmedizin auf E-Card auch in der Zukunft zu erhalten. Wir haben viele Packungen an Medikamente, die 7.000, 8.000 Euro kosten, nämlich nur eine einzelne Packung. Das ermöglichen wir, und das ist nicht selbstverständlich, in anderen Ländern gibt es keine Hüfte mehr, ab 75. In so ein System wollen wir nicht kommen, deswegen müssen wir auf die Gelder, die wir haben, aufpassen und gut darauf schauen, dass wir diese Spitzenmedizin auf E-Card weiterhin erhalten können.
Weil sich das viele natürlich Menschen fragen, kann es sein, dass am Ende die Beiträge erhöht werden?
Ich glaube, es gibt österreichweit ein großes Commitment, das habe ich auch rund um die Regierungsverhandlungen gemerkt, dass man die Lohnnebenkosten nicht erhöhen kann, weil man ja die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen auch
und
erhalten muss.
Die Beiträge für die Gesundheitsbeiträge würden das, genau.
Aber es würden, genau, es wären natürlich Lohnnebenkosten. Also, da gehe ich davon aus, dass das stabil bleiben muss, weil wir auch jetzt die Wirtschaft unterstützen müssen. Da müsste ja eher in Lohnnebenkostensenkungen kommen, damit diese noch besser wettbewerbsfähig sind international, also davon gehe ich nicht aus.
Mhm. Dann zum Abschluss noch ein Vorschlag vom Veit Moser, drastische Erhöhungen für Steuern, Zigaretten und Alkohol. das dann direkt ins Gesundheitssystem fließt.
Naja, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein, und Zucker. Ich bin kein und Freund Zucker. Von Steuererhöhungen. Wir sind ohne die schon ein Hochsteuerland. Aber
na gut,
aber
ich glaub, Großbritannien könnten, hat zum Beispiel die Zuckersteuer ziemlich viel gebracht.
Ja, ja, wir müssen nur mal schauen,
ob diese, im Gesundheitsbereich.
Wir müssen schauen, dass diese Syntaxes, die es heute schon gibt, ins Gesundheitswesen fließen, weil die Tabaksteuer gibt es jetzt keine Zweckmittlung Richtung Gesundheitswesen.
Aber das meine ich, dass man...
Das wäre schon spannend, darüber nachzudenken, Teile dieser Syntaxes, die es ja bereits gibt, ich bin jetzt kein Fan von Steuererhöhungen, auch Zweck zu widmen für Prävention, weil das natürlich auch Investitionen in die Zukunft sind. Und da sollten wir schauen, dass wir die auch gemeinsam tragen.
Gut, dann bedanke ich mich herzlich für das Interview.
Danke, gerne.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.